von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Es gibt eine Neuerung bei Meilen und Zeilen. Wir verlosen jetzt jedes Mal ein Buch. Am Ende dieser Folge stelle ich euch eine Frage und die Antwort schickt ihr bitte per Mail an podcast@delius-glasing.de. Alle E-Mails, die uns in den nächsten 2 Wochen erreichen, werden berücksichtigt. Die Mailadresse schreibe ich euch nochmal in die Shownotes. Und damit zur heutigen Folge Mare Baltikum. Als Kieler vergesse ich immer wieder, wie schön es hier oben ist, was für ein Privileg es ist, an der Ostsee zu leben. Und dann kommen Bücher über meine Heimat raus und ich denke, mein Gott, ist das schön hier. Jetzt ist Mare Baltikum, Ostseelandschaften unter Segeln erschienen. Ein großformatiger Bildband von Yachtsportfotograf Nico Kraus für Segler und Ostseeliebhaber mit über 250 Fotos. Nico war vor genau 3 Jahren schon mal hier im Podcast, damals mit einem Schwarz-Weiß-Bildband, jetzt mit monumentalen Fotos in einem Coffee-Table-Book, das mehr als 2 Kilo wiegt. Nico, erstmal herzlich willkommen zu Meilen und Zeilen.
Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass ich wieder hier sein kann.
Ja, ich freue mich auch. Erstmal Glückwunsch zu diesem wunderschönen Buch. Und ich weiß von mir, es ist immer so wahnsinnig schwer, auf sich selbst stolz zu sein. Aber bist du in diesem Fall mal stolz auf dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist das Wort Stolz, damit habe ich in der Tat Schwierigkeiten. Aber ich merke schon, also es ist eine Befriedigung, so kann ich das sagen. Wenn ich dieses Buch sehe, spüre ich eine Befriedigung, dass ich so viele Orte sehen durfte in den letzten Jahren. Und so lange hat das nämlich gedauert, dieses Buch zu produzieren. Und dieses Konvolut jetzt so fertig zu sehen zwischen 2 Deckeln gepackten Form, ist schon also ein sehr befriedigendes Gefühl.
Ja, das glaube ich. Du reist mit deinem Boot, eine Halberg Rassi, also es ist nicht der Jaguar unter den Jaguaren, aber es ist schon ein tolles Boot, der Seabird. Reist du um die Ostsee immer wieder, verbringst unglaublich viel Zeit auf diesem Boot und genau darum geht es auch in dem Buch. Also es geht eigentlich nicht nur um die Fotos, sondern es geht zum ersten Mal auch um den Fotografen dahinter, um die Figur Nico Kraus. Wie ist das für dich? Weil du ja eigentlich lieber hinter der Kamera bist und gar nicht so viel Geschichten über dich erzählen möchtest.
Ja, das ist richtig. Eigentlich, das war erst befremdlich, der Gedanke, dass es auch um mich geht in diesem Buch. Und habe mich dann aber an diesen Gedanken gewöhnt und finde die Umsetzung auch sehr gut, weil das Buch bekommt und die Bilder in dem Buch bekommen eine Art Gesicht. Und das ist diesmal mein Gesicht. Und ich finde es auch interessant und wichtig, dass die Betrachter des Buches auch erfahren, wie so Bilder entstehen. Also, dass ich da nicht vom Auto aus rausschieße und bequem Bilder mache, sondern dass wirklich ich mit meinem Boot unterwegs bin und da wird auch gezeigt, eben mit welchem Equipment, also auch von der Kleidung her, weil ich ja auch oft im Winter unterwegs bin oder im Herbst. Also man erfährt mehr als jetzt einfach, man sieht nicht einfach nur schöne Bilder von Seite 1 bis XY, sondern es wird menschlich und ich zeige mich. Und das ist eine gute Erfahrung für mich.
Wenn man sich so in der Segelwelt bewegt, wie ich das tue, fällt dein Name halt immer und überall. Man sieht auch ständig Bilder von dir. Also du bist so im Laufe der Jahre schon jemand geworden in der Szene. Und irgendwann ist es dann halt so weit, dass die Leute wissen wollen, wer ist denn der Typ? Also was ist denn das eigentlich für ein Typ, der solche Bilder machen kann?
Ich war ja nie ein Typ, der gerne im Rampenlicht steht. Aber ich merke jetzt, dass ich ein Selbstverständnis entwickelt habe mit mir selbst und da auch mit meinen Bildern. Und damit trete ich jetzt gerne auf, nicht als Superhero, sondern als ganz normaler Mensch und tausche mich auch gerne aus. Und es ist auch schön, was ich zurückbekomme, seitdem ich mich mehr zeige, bekomme ich auch mehr Feedback. Und das ist ein schöner Austausch.
Ja, wir leben in so einer Welt, wo es ganz viel auch, also zumindest in meiner Welt, um inneres Wachstum geht, also dass wir alle persönlich wachsen und das hast du vermutlich auch durchlaufen und jetzt bist du eben jemand, der sich traut, sich zu zeigen, weil du einfach auch eine Kunst machst, die wirklich viel bewundert wird. Kannst du uns beschreiben, wie dieser Prozess für dich war?
Ja, der Prozess fing an, dass vor allen Dingen damit, dass ich alleine losgesegelt bin. Das kann ich so als Veränderungszeichen, habe ich das damals nicht verstanden, aber jetzt kann ich das so sehen, dass ich einhand losgesegelt bin. Vorher war das viel mit dem Bulli auch. Aber das hat mich sehr geprägt, dass ich ein Schiff handle und auch Fotos mache. Zieht sich auch durchs Buch durch, ne, dass ich eben viel einhand unterwegs bin und gleichzeitig produziere. Drohne in der Luft und Hand an der Pinne. Das ist also dieser Prozess des Gestaltens der Lebensform quasi, also dass ich mich unabhängiger mache von Strukturen an Land und mit dem Boot unterwegs bin. Und das merke ich, das hat mich sehr geprägt und selbstständig gemacht und auch selbstbewusst gemacht in gewisser Form.
Es gibt ja immer so gesellschaftliche Bilder von so einem Seebären und so, ne? Würdest du dich als solchen Typen bezeichnen mittlerweile?
So einer, der um Kap Horn gefahren ist, meinst du diese Art Seebär? Oder
ja, der? Aber so einer mit Vollbart, der hart gesotten ist, der weiß, wie er sich auf einem Boot bewegt, wie er mit einem Sturm umgeht und der einfach auf dem Wasser viel mehr zu Hause ist, auch alleine, als mit anderen Menschen.
Ja, das Bild kann man schon nehmen, aber nicht überstrapazieren. Mhm. Es wurde mal über mich geschrieben in einem anderen Kontext, dass mir Seebeine gewachsen sind. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Also tatsächlich fühle ich mich sehr sicher auf Booten, auf Yachten. Und das war aber schon immer so, auch wenn ich jetzt Tests für die Yachtzeitschrift Yacht fotografiere oder mit anderen Booten unterwegs war, habe ich mich immer sehr sicher und wohl gefühlt. Und das hat sich jetzt auch auf diesen Reisemodus übertragen und deswegen davon profitiere ich.
Ja. Erzähl uns mal, wie das Buch entstanden ist. Erzähl uns mal von deinen Reisen. Wie läuft das? Also du bist häufig wirklich alleine unterwegs mit deinem ja nicht riesigen Boot und fährst einfach, wohin dich der Wind treibt oder wie läuft das?
In der Tat bin ich am Anfang ziemlich planlos losgesegelt. Das ergab sich daraus, dass ein Job abgesagt wurde und ich hatte plötzlich einen Monat Zeit. Den Monat habe ich genutzt, dass ich ohne festes Ziel Richtung Nordost gefahren bin, also die schwedische Ostküste hoch. Und dann habe ich so gemerkt, da habe ich diesen Freiraum lieben gelernt. Damit fing das eigentlich an und habe natürlich, weil ich nicht anders kann, auch Fotos gemacht währenddessen. Und da entstand so eine Art Archiv schon mit schönen Ostseebildern, hatte ich ja auch schon von anderen Regionen. Aber da habe ich gemerkt, okay, da gibt's auch einen roten Faden, so meine Art zu fotografieren, meine Art zu segeln, dass ich wenig auch in Häfen gehe, gerne unterwegs bin, so abenteuerlich. Und da habe ich dann mit Ed gesprochen, der Verlagsleiter ist bei Delius Klasing.
Edwin Baske, um es allen draußen zu sehen, wir hiermit auch grüßen, der uns natürlich auch hört.
Genau, dann habe ich mit Edwin Baske gesprochen, wir grüßen ihn schön von hier aus. Und er war sofort Feuer und Flamme von der Idee, dass man die gesamte Ostsee einmal zeigt in einem Buch. Mhm. Und Ed war auch ganz wichtig, dass wir das Baltikum mit reinnehmen, weil das doch ein Sehnsuchtsziel ist von ganz vielen Menschen, aber auch aus der Vergangenheit bedingt. Und da wollte ich mich erst so ein bisschen distanzieren, weil mir das zu groß war, das Gebiet, das alles alleine in relativ kurzer Zeit abzusegeln und zu fotografieren. Da ist mein Anspruch doch schon sehr hoch und wollte das jetzt nicht so abreißen, ne, um alle Orte zu kriegen. Aber ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, dann mit dem VW-Bus Teile abzureisen. Und das hat sich als sehr, sehr spannend für mich auch persönlich erwiesen, gerade die baltischen Staaten. Das ist einfach unglaublich, was da an Vielfalt und auch jetzt im Gesamtblick auf die Ostsee, was da nochmal für Landschaften sind an Stränden und an kulturellen Städten.
Mhm. Hattest du jemals den Plan, ein solches Leben zu führen, wie du es jetzt führst? Oder bist du einfach nur dir gefolgt, irgendeinem Plan, der von oben kam? Also wie läuft das, so ein Leben dann?
Ja, einen Plan gab es nicht, also keine Konstruktion, wie mein Leben aussieht, wenn ich jetzt, so wie ich jetzt bin, so Mitte, Ende 50, sondern das hat sich wirklich so ergeben. Ich habe durch den Kauf des Bootes gemerkt, wie sehr ich mit dem Meer verbunden bin und wie sehr ich mich da hingezogen fühle. Und das war wie so ein Katalysator. Das hat mir nochmal gezeigt, dass ich meinen Beruf erstens sehr gut verbinden kann mit meinen Bedürfnissen, Leidenschaft in der Natur zu sein. Und dem aber auch noch mehr Raum zu geben, also dass ich weniger, 9-to-5 gab es sowieso nicht bei mir, aber dass ich weniger so Jobs mache, die im Studio stattfinden oder Industriefotografie, sondern dass ich wirklich in diesen Weg der Natur- und Segelfotografie weitergehe.
Mm-hmm. Die Ostsee ist ja jetzt viel, viel größer, als man denkt. Also wenn man diese ganze Strecke sich anguckt, das ist ja fast so groß wie der Atlantik, wenn man sich das anguckt, genau, ne? Wie lange bist denn du immer unterwegs und wie viel Strecke machst du so? Und oder gibt's da gar keine Regeln bei dir? Bist du jemand, der sagt, nee, ich gucke einfach, was passiert?
Ja, also wir haben ja bei dem Buch den Seeraum erweitert. Wir haben jetzt nicht nur rein die Ostsee, die würde ja nicht so nördlich, also wo ich jetzt mit war, ist ja Kattegat und Skagerrak. Mhm. Das haben wir noch mit hinzugenommen, einfach weil es einfach, also im Sprachgebrauch nennen das viele auch Ostsee.
Ja,
das sind
ja
aber eigentlich eigene Seegebiete und auch charakteristisch ganz anders. Aber wir haben das einfach, weil das der Vollständigkeit halber und weil es nochmal mehr Varianz hat. Und wie segel ich eigentlich? Ja, also ich plane natürlich schon so, wo gibt's was Schönes zu sehen? Wo war ich noch nicht fotografisch? Wo habe ich noch nicht fotografiert? Oder was brauche ich nochmal in einem anderen Licht, in einer anderen Stimmung, in einer anderen Jahreszeit? Und dann gibt es schon so Etappen, zum Beispiel hatte ich die Strecke Südschweden und Schonen und Bornholm, das hatte ich schon im Kasten aus dem Vorjahr. Und dann wusste ich, okay, ich mache in Stockholm auf der Höhe weiter, Stockholmer Schären. Und da bin ich dann nonstop hingesegelt von Schleimünde nach Stockholm. Das waren dann drei Tage, drei Nächte. Und da war der Wind günstig und dann war ich da. Das ist sozusagen, da wusste ich, okay, da will ich hin. Und dann gibt's halt so einen Turn über Nacht.
Mhm. Und das machst du allein?
das mache ich sowohl allein als auch, wenn jemand Lust hat, kann jemand mitkommen. Also ich hatte auch einen Kumpel dabei mal eine Zeit lang, aber viele Strecken segle ich allein. Also das mache ich.
Du hast dann einen Autopiloten, also einen Windautopiloten, oder wie machst du es?
Ich habe sowohl als auch, also ich habe einen Autopilot als einen elektronischen Autopiloten und eine Windsteueranlage. Und je nachdem, was gerade dran ist vom Wind her, was gut passt, und das wird dann eingesetzt. Und dann habe ich AIS, was natürlich sehr wichtig ist, um zu sehen, okay, gerade Berufsschifffahrt, wenn sie die anhaben, die Großen haben ja alle AIS an, auch müssen sie ja. Und da kann man sehr gut dann auch über die Fahrwasserrinnen und also über die viel befahrenen Seeschifffahrtsstraßen kommt man dann auch nachts gut rüber.
Wir erklären das mal ganz kurz. Wir haben ja nicht nur Segelfans hier, wie in unserem Yacht-Podcast, sondern eigentlich Abenteuerfans. Also AIS ist ein System, in dem alle Schiffe ihre Position anzeigen, auch anzeigen, wo sie herkommen, wie sie heißen und wo sie hinfahren. Und man kann ganz klar sehen, ob man auf Kollisionskurs ist oder nicht. Und das entspannt die Lage ganz immens für alle kleinen Boote. Seitdem es AIS gibt, ist die Welt um einiges sicherer geworden da draußen.
Ja, absolut. Das kann man so sagen. Also man hatte ja sonst gar keine Ahnung, wie schnell so ein Pott ist. Und jetzt weiß man das. Also ich weiß es jetzt. Die fahren ja so zwischen 10 und 20 Knoten, so riesen
Dampfer. Ja, Wahnsinn.
Und das heißt, wenn ich selber 5 Knoten fahre, dann kann man sich vorstellen, wie schnell so ein Schiff aufkommt. Ganz krass war das an den Åland-Inseln. Da sind ja so Fähren, ein ganz reger Fährverkehr zwischen Finnland und Schweden. Und die Åland sind da ja, liegen da in der Mitte dazwischen. Und die fahren, also das sind auch Fast Ferries, die sind richtig schnell. Und da sind so bis zu 20 Schiffe am Tag in den Hauptstadthafen. Und da ist also, da muss man richtig gucken, dass man die nicht vom Bug fährt.
Ja, das kann richtig gefährlich werden.
Ja.
Also was ich an deinem Buch gelernt habe, ja, ich kenne die Ostsee natürlich auch unglaublich gut und habe, glaube ich, auch alle Länder besegelt, aber ich wusste nicht, warum das Kattegat Kattegat heißt. Katzenklappe heißt Kattegat. Und das kommt wohl daher, dass im Mittelalter noch diese Meerenge sehr, sehr viel enger war, dass nur eine Katze durchgepasst hat. So haben die das damals gesagt. Und heute kannst du ja bei schlechtem Wetter gar nicht die Ufer sehen, links und rechts. Also so viel Land hat das Meer in den letzten Jahrhunderten gefressen, dass man einfach auch sieht, wie sich die Welt verändert.
Ja, das ist richtig. Die Welt verändert sich aber auch in anderer Hinsicht. Und zwar ist das so spannend, im schwedischen Teil der Ostsee, im Botnischen Meerbusen, gibt es die sogenannte Höga Kusten. Und da steigt das Land an, und zwar jedes Jahr um knapp einen Zentimeter. Und da sind wir jetzt auf, ich glaube, da gibt es jetzt einen Gebirgszug, der ist 250 Meter hoch und war mal auf normal Null. Und die Strände aus Gröll, Steine und Sand auch, liegen jetzt so auf 150, 200 Meter hoch. Und das ist total lustig, wenn man in diesem Gebiet, wo ich auch sehr gerne war, Höga Kusten, da kann man eben toll wandern. Und da läuft man plötzlich an den Strand lang, ist aber kein Wasser weit und breit. Aber man sieht noch ganz klar die Strukturen. Und das ist hunderttausende Jahre her, dass das mal Wasserspiegelhöhe war.
Ja, das ist erstaunlich. Also, dass es auch umgekehrt geht, ne? Das wusste ich nicht. Wie spannend.
Die Landhebung nennt sich das.
Mhm. Ja. Wie empfindest du als langjähriger Ostseesegler die Umweltveränderung? Also ich erzähle immer die Geschichte, als Kind haben wir hier einen Dorsch nach dem anderen rausgeholt. Und jetzt ist es eben so, man darf gar nicht mehr Dorsche fangen, weil sie im Grunde auch gar nicht mehr existieren. Ich finde es wahnsinnig traurig, was mit unserem Meer passiert ist hier.
Ja, also mit dem Fischfang, das geht natürlich in den Küstengewässern. Da oben gibt es immer noch genug Fisch. Also das ist, man darf natürlich nicht so viel rausholen, aber für den Tagesbedarf wollte ich gerade sagen, also für die Nahrungsaufnahme eines Single-Handed-Seglers kann man ab und zu mal einen Fisch rausholen und das funktioniert.
Nee, auf jeden Fall. Ich finde ich auch völlig in Ordnung.
Das klappt. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass es auch, wie man das weltweit kennt, dass am einsamsten Strand, wo man denkt, man ist Robinson und findet dann aber Plastikflaschen und Netze und
Autoreifen,
ja. Einfach Müll. Das ist deprimierend. Und es gibt, je weiter man in den Norden kommt, desto einsamer und weniger Menschen geprägt wird es natürlich. Und man hat auch Gebiete, wo man denkt, man ist der erste Mensch überhaupt. Ne? So, das ist schon toll. Aber wie gesagt, also selbst dann gehst du um die Ecke und dann liegt da ein Kanister mit Öl. Ne? So, also das ist deprimierend.
Wenn wir uns in diesem System weiter bewegen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir diese Welt retten. Und ich sehe nicht, dass wir dieses System verändern können. Also ich glaube, es geht zugrunde mit uns.
Ja, das ist eine Betrachtungsweise, die ich teile und die mich sehr traurig macht. Ich muss mich selbst an der Nase fassen sozusagen, weil ich ja Teil des Systems bin und ich jetzt auch nicht anfange, was zu verändern. Ich fahre mit meinem Segelboot über die Ostsee. Ich habe ein Kunststoffboot, ich benutze Diesel, ich erzeuge Plastikmüll, den schmeiße ich natürlich nicht über Bord, aber ich erzeuge ihn und so weiter. Ja, im Grunde ist es ein Drama, in das wir uns hineinmanövriert haben und ich sehe auch nicht, wie wir da wieder rauskommen. es macht mich sehr betroffen. Und gerade wenn ich diese Landschaften vor mir sehe, die ich jetzt in meinem inneren Auge habe und die ich in der Ostsee erlebt habe, die werden natürlich noch über Jahrzehnte so zu finden sein. Aber ich weiß nicht, was in 20, 30 Jahren mit diesen Landschaften passiert und wie weit die Verschmutzung geht und Zerstörung auch jetzt durch Kriege und so weiter. Also das ist tatsächlich, da bin ich auch kein Optimist mehr.
Liegt vielleicht auch an den Kriegen, wie du sagst, dass wir so ein bisschen pessimistischer geworden sind, weil einfach zu viel Katastrophen gerade passieren. Aber das soll eigentlich nicht Thema dieses Podcasts sein. Ich möchte ganz kurz auch noch sagen, du hast auch ein Foto von einem Schweinswal, die wir ja hier in der Förde auch sehen häufig. Ne? Das hast du gemacht und das ist so ein tolles Bild und das ist so perfekt. Und dann frage ich mich immer, ich habe schon so viele Schweinswale fotografiert und meine Fotos sehen immer katastrophal aus. Wie hast du das gemacht?
Dieses Foto ist so entstanden, dass eine Schule von Schweinswalen waren ums Boot herum. Ich hatte den Autopilot an und ich glaube, es war im großen Belt Nordausfahrt. Es war ein, wie man auf dem Bild sieht, ein Glitzern ist da, also die Sonne schien. Und ich bin nach vorne gestürmt mit der Kamera, um einen Schweinswal zu fotografieren. Die waren nämlich ganz nah und guckten auch so, die drehen sich ja dann so zur Seite und gucken hoch. Und das dachte ich so, das ist das Bild, was ich haben will. Und das Bild haben sie mir aber nicht gegönnt. Was sie mir aber gegeben haben, die Schweinswale, oder speziell dieser, war nämlich dieses Unauffällige, so in dem Wasser so integriert.
Genau, wie eine Welle. Er ist wie eine Welle in den Wellen. Das ist sagenhaft, das Foto.
Ich habe es erst gar nicht gemerkt. Ich habe eine ganze Serie geschossen, weil ich vermutet habe, okay, da tauchen sie gleich wieder auf. Weil das, um deine Frage zu abrunden, so kann man das machen. Man stellt seine Kamera scharf auf Dauerfeuer und dann hält man da drauf, wo man meint, dass sie gleich wieder auftauchen. Und so ist das da auch entstanden. Ich habe das nicht stundenlang komponiert, sondern das war eine Glückssituation, dass der genauso in diesem Bildausschnitt auch liegt, weil der liegt da so im oberen rechten Drittel. Ich habe nachher noch ein bisschen Beschnitt gemacht von dem Motiv, es war vielleicht noch ein bisschen größer eingespielt. Aber das war wirklich ein Glücksmoment, den hat man nicht jeden Tag.
Ja. Was für eine Kamera und was für ein Objektiv benutzt du da?
Ich bin auf spiegellose Vollformatkameras umgestiegen vor 2 Jahren und bin damit sehr zufrieden. Diese neuen Systeme haben auch eigene Objektivserien, die deutlich leichter sind als vorher, sodass ich auch lange Teleobjektive jetzt habe, die als Zoom sehr gut funktionieren, sehr tolle Schärfeabbildung leisten und dabei sehr leicht sind. Und meine Hauptarbeitszoom ist ein 24-105 und ein 100-300. Und damit komme ich eigentlich ziemlich gut längs. Und dann habe ich noch Spezialobjektive, wenn ich mehr Tiefenschärfe generieren will oder mehr Bokeh und so weiter.
Ist für einen Amateur wie mich so eine Kamera erschwinglich? Also was kostet so ein Ding ungefähr?
Die Profi-Ausrüstung, die ich so mit mir rumschleppe, ist um die 100.000 Euro. Da würde ich sagen,
oh Gott, ja, nee, okay.
Für einen Amateur nicht ratsam, es sei denn, er ist sehr ambitioniert und verfügt über ein gutes Budget. Es ist so, dass man auch schon für 1.500 bis 2.000 Euro sehr gutes Equipment kriegt, also einen guten Body und ein gutes Objektiv auch gebraucht. Und ich bin auch der Meinung, es geht nicht um die Technik rein, sondern es ist das Auge, das ist Entscheidende. Und es gibt auch schon tolle Möglichkeiten, mit dem Handy zu fotografieren.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Darf man eigentlich gar nicht sagen als Fotograf, aber es löst uns ja auch immer mehr ab als Profis, weil natürlich die Technik ist da und die Möglichkeiten der Filter und Ausschnitte. Und in den sozialen Medien sieht man das ja auch, dass es funktioniert. Aber eigentlich auch nur da, also wenn es eben darum geht, auch Bilder zu drucken und groß zu drucken, an die Wand zu bringen, dann merkt man den Unterschied. Da braucht man mehr Pixel und auch einen Fotograf, der das in gewisser Weise technisch auch so hinbekommt, dass es nachher auch gut aussieht.
Ja, genau. Das ist im Grunde dann wie ein Formel-1-Wagen. Den musst du halt fahren können, ne?
Das ist der Punkt. Wirkst ihn ab oder fährst aus der nächsten Kurve.
In die Wand, genau. Hast du Angst vor der KI oder siehst du, dass die KI riesige Möglichkeiten bietet oder wie gehst du mit der KI um?
Die KI ist auf den ersten Blick für mich eine Bedrohung, weil sie, so wie es im Moment aussieht, Arbeitsplätze wegnimmt aus unserem Bereich, in unserer Branche. Und das ist auch Fakt. Das ist aber eine Entwicklung, die kann ich nicht aufhalten. Und das heißt, ich kann eher schauen, was ich proaktiv damit machen kann. Und ich kann natürlich schon damit arbeiten, ich weiß nicht, ob das jetzt KI ist, aber in der Bildbearbeitung gibt es schon Tools, die uns ganz viel Arbeit abnehmen, wenn es um Maskierung geht und so weiter. Das ist jetzt noch keine reine KI, aber es ist schon so eine Vorstufe. Und das heißt, da kann ich es mir zunutze machen und es gibt mir mehr Raum für kreatives Arbeiten mit mir selbst sozusagen, für mich selbst. Die KI kann mir aber auch die Möglichkeit geben, ein neues visuelles und kreatives Spektrum aufzumachen. Ich bin nicht so interessiert daran, vorhandene Bilder, die irgendwo eingespielt wurden, zu neuen Bildern zu generieren, was man ja mit KI wunderbar machen kann, sondern was mich interessiert ist, dass ich aus meinen eigenen Bildern neue gestalte. Und da arbeite ich noch dran, da habe ich noch nichts vorzuweisen, aber das könnte mal irgendwann ein Buchprojekt oder ein Kalenderprojekt werden. Sprich, dass ich aus meinen eigenen eingescannten Bildern ein neues kreiere.
Wow, super Idee. Ja. Ist die Frage, ob das von Verlagen gewünscht wird, aber eventuell ja, dass man sagen kann, hey, wir haben den ersten KI-Bildband rausgebracht, also irgendwie die Ostsee mit künstlicher Intelligenz, wäre ja mal eine wahnsinnige Idee.
Ja, es könnte eher so in die Richtung gehen, dass ich fotografiere viel klassische Yachten und dass man zum Beispiel daraus die KI mit meinen eingespeisten Bildern ein neues Boot kreieren lässt oder ein Fantasieboot. Also er verlässt dann die Dokumentation und geht rein in die kreative Ebene. Das ist
boah, spannend.
Noch nicht so spruchreif und auch, ich bin da auch noch nicht so interessiert, dass das ein breites Publikum erfährt, sondern das ist erstmal meine Arbeit, die ich in meiner Dunkelkammer mache und mit der ich experimentiere und das ist noch ein ganz frischen Stadium.
Jetzt hast du gesagt, du hast jahrelang an diesem Buch gearbeitet und das ist natürlich irgendwie auch nicht richtig Arbeitszeit. Also ich kenne das ja von mir selbst. Häufig hat man das Gefühl, es ist gar nicht richtig Arbeit und dennoch ist es Arbeit. Und ist es so, dass du sagst am Ende, ja, das bringt schon Geld oder sagst du, nee, das ist eigentlich, also Bücher sind ein schönes Hobby oder vielleicht tut es auch dem Ego gut, aber viel mehr ist es nicht. Also Geld damit verdienen ist schwierig.
Mit Büchern kann man kein Geld verdienen, das ist ja allseits bekannt. Was funktioniert, ist eine Mischkalkulation. Ich mache Bilder für das Buch, für Kalender, ich mache Reisegeschichten für die Yacht. Das findet dann während so eines Turns statt. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das natürlich auch ein tolles Freizeitvergnügen ist, aber das Segeln, um Bilder zu generieren und bestimmte Geschichten im Kopf zu haben, das ist auch harte Arbeit. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich in Gotland war, da wollte ich unbedingt nördlich von Gotland liegt so eine Insel Gotsa Sandön. Und diese Insel besitzt keinen Hafen und auch wenig Schutz, um zu ankern. Das heißt, man braucht wirklich ein gutes Wetterfenster, um da hinzukommen. Und da habe ich dann 3 Tage gewartet, abgewettert sozusagen in Visby und bin dann nachts los, um morgens mit dem Sonnenaufgang diese Insel zu porträtieren mit der Drohne, weil ich nicht anlanden wollte und konnte, weil der Wind immer noch zu heftig war und die Brandung. Das bedarf dann schon einer taktischen Planung. Und das ist dann nicht reines Vergnügen, sondern ich gehe dann raus, auch bei Wetter und Wind und Welle und nachts, einfach um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das hat nichts mit dem Urlaubsturn zu tun. Also es ist natürlich immer noch spannend und segeln und ne, es ist hart, aber es ist trotzdem natürlich ein Abenteuer. Aber es ist eben meine Art, auch Geld zu verdienen.
Kannst du ungefähr sagen, wie viel Arbeit du in ein Bild steckst? Also in dem Buch sind jetzt über 250. Wie viel Zeit steckt in einem Bild jetzt nur in der Nachbearbeitung?
Also das ist ganz schwer zu sagen. Also ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Schweinswal. Da war das Motiv einfach da und ich habe es in der richtigen Zeit draufgedrückt. Dann jetzt die Frage zur Nachbearbeitung. Da ist es auch sehr unterschiedlich, was, wie ich belichtet habe, welche Wetterbedingungen waren, ist genug Licht da gewesen, möchte ich noch einige Stellen im Bild aufhellen, ja, abschwächen, stimmt die Farbtemperatur. Das sind so Sachen, die kann man nicht generell sagen. Also ich denke mal, es gibt Bilder, die sind schwupp einfach da und funktionieren dann auch für den Druck. Da muss man natürlich noch ein bisschen lithomäßig aufbereiten, aber die sind einfach schon von der Belichtung, von dem Spektrum her perfekt. Und dann gibt es Motive, da bricht der Himmel weg, da muss ich nachdunkeln oder aufhellen. Und das kann zwischen 3 Minuten sein, also die technische Bildbearbeitung am Bildschirm kann zwischen 3 Minuten, so ist mindestens, brauche ich die Zeit, und 1 Stunde bis 1,5 Stunden sein pro Bild.
Ja, das geht eigentlich noch, finde ich. Also da weiß ich, dass andere Fotografen sehr, sehr viel mehr Arbeit zum Teil reinstecken, je nachdem auch, was sie machen natürlich.
Mir liegt es ja auch daran, authentische Bilder abzuliefern. Und für mich authentisch, man kann natürlich auch ein Bild bearbeiten, ohne dass man das sieht, dass es bearbeitet wurde. Mir liegt also daran, auch ein Bild gut zu belichten und es so, wie das menschliche Auge es ungefähr sieht, dann auch weiterzugeben. Wir nähern uns sonst schnell so einer unnatürlichen Bildsprache. Die Richtung habe ich auch schon teilweise eingeschlagen, so dass es HDR heißt, das High Definition Range, also dass man aus den Tiefen noch sehr viel Licht holt. Das macht die Bilder ganz weich. Das ist ein Stil, der ist auch okay. Aber ich möchte nicht zu viel an den Bildern arbeiten und retuschieren schon gar nicht. Also ich bin jetzt kein Verfechter der Totaldokumentation, wenn da jetzt ein Strommast ist, der wirklich das Bild zerstört, dann nehme ich den weg.
Jetzt ist dieses Buch fertig und du hast es immer noch nicht in Händen gehalten, ne?
Denn ich hatte das Buch schon einmal in der Hand und dann gab es jemanden, einen Freund von mir, der auf der Durchreise war und gesagt hat, es ist einfach ein Traum, das muss er sofort haben und anderen Leuten zeigen. Und dann habe ich ihm das mitgegeben. Ich habe aber einen Karton inzwischen gekriegt vom Verlag und kann mich jetzt daraus bedienen und das genießen. Und ich setze mich dann auch abends hin und guck mal so ein paar Seiten an. Es ist ja so, nach so einem Buch, also ich kenne die Bilder jetzt zur Genüge, ja. Also ich brauche jetzt ein bisschen Abstand. Also ich habe die Bilder erstens geschossen, zweitens habe ich es mit der Auswahl, mit dem Grafiker, der hier nochmal unbedingt erwähnt werden darf, Uwe Bayer, ein super Typ, der hat da ganz tolle Arbeit geleistet, selber auch Segler und hat einen tollen Blick. Und das hat viel Spaß gemacht. Aber ich habe diese Bilder jetzt satt. Ich musste ein bisschen Pause machen.
Und das Lustige ist dann, wenn man das Buch aufschlägt, sehen sie wieder anders aus, als man das ursprünglich geplant hatte. Und erst dann zeigt sich, ob das Konzept aufgegangen ist oder nicht, wenn man das haptische Buch in der Hand hat. Finde ich immer wieder total faszinierend.
Ja, das ist richtig. Und bei dem Buch auch, finde ich speziell, weil es ist ja ein Quadrat, also es ist ein Quader. Mhm. Und das ist ja im Grunde, denkt man erstmal, total ungünstig für ein Fotobuch, ja. Was aber so schön daran ist, dass die Bilder eben entweder auch tatsächlich quadratisch gedruckt werden im Buch oder dass es viel Weißraum gibt. Also dass es Rechtecke oder Hochformate sind, die viel Weißraum haben. Also nicht bis zum Rand gedruckt, sondern die stehen so wirklich für sich.
Wie so ein Rahmen, ne?
Genau, es ist wie ein Rahmen und dadurch ist es so wie so ein Galeriebesuch. Und das finde ich, hat unheimlichen Charme. Das macht ganz viel aus.
Wirst du das Buch mit auf die Seabird nehmen oder ist es da zu feucht oder zu gefährlich für das Buch?
Es ist natürlich sehr gefährlich für dieses Buch auf der Seabird, das muss ich sagen, weil auch die Crew lebt ja gefährlich. Aber dieses Buch werde ich mitnehmen und vielleicht auch 2-3 Exemplare extra, weil ich habe mir das zur Eigenschaft gemacht, dass ich, wenn mir jemand hilft, wenn meine Maschine mal streikt und mich abschleppt oder wenn mir nett jemand beim Hafenmanöver geholfen hat, dann gibt's manchmal eine Flasche Gin oder eine Dose Bier, je nachdem, wie viel mir geholfen wurde. Aber ich finde es auch toll, dann mal so ein Buch in die Hand zu drücken, wenn ich jetzt Leute treffe, die mir wirklich gefallen und wo ich einen tollen Abend hatte und ein toller Austausch stattgefunden hat, dann gebe ich sowas gerne weiter.
Auf jeden Fall. Man muss aber sagen, das ist dann ein echt wertvolles Geschenk, denn das Buch kostet 78 Euro, was es ja auch wert ist. Aber ich meine, das ist halt auch echt viel Geld als so ein kleines Geschenk mal nebenbei, ne?
Absolut. Aber es ist ja nachhaltig. Also es fördert die Freundschaft und im besten Fall wird so ein Buch auch weitergegeben. Nicht, dass ich da jetzt marketingmäßig rangehe, aber das macht ja dann die Runde und im besten Fall kommt es auf irgendeine Art wieder zu mir zurück. Also nicht das Buch, sondern der Erfolg sozusagen.
Also zu so einem Buch gehört ja nicht nur du als Fotograf und der Grafiker, sondern muss ja auch irgendwie an die Texte kommen und du selber schreibst gar nicht so gerne. Wie ist das gelaufen?
Ja, also ich schreibe ja inzwischen doch sehr gerne und auch Reisegeschichten. Es war aber so, dass das Projekt mit anderen kollidierte und deswegen konnte ich das nicht auch schreiben. Das heißt, ich habe mich auf die Fotografie konzentriert und habe Ursula Mehr mit ins Boot bekommen.
Guter Name für das Buch, ne?
Absolut. Ursula Mehr ist, genau wie der Name sagt, sehr meeraffin und schreibt auch viel für die Yacht und ist selbst Seglerin auf dem Wattenmeer ganz aktiv und erfahren. Und sie hat das Buch geschrieben. Wir waren leider nicht zusammen unterwegs. Das war, haben wir versucht, aber das hat terminlich nicht hingehauen. Als Freiberufler ist das immer schwierig. Und sie hat das aber sehr gut gelöst. Wir haben oft gesprochen. Auch während ich segeln war, habe ich ihr Stimmung mitgeteilt. Also als ich auf den Orleans war, habe ich sie immer mal wieder angerufen und habe ihr erzählt, was ich gerade sehe. Und so konnte sie sich da emphatisch einfühlen und hat das übertragen.
Wie geht's denn jetzt weiter? Was planst du jetzt? Außer natürlich die Daily Business Jobs, wie für die Yacht fotografieren, was ja auch immer wahrscheinlich eine große Freude ist. Aber gibt's irgendwelche neuen großen Projekte?
Also jetzt, mein Boot liegt noch im Wasser und das ist auch gut so, weil ich nochmal eine kleine Abschiedsreise mache für diese Saison. Da geht's dann nochmal rund Ehrö oder sowas. Dann habe ich ja eine Galerie Wasserzeichen, also im Internet ein Shop, der wird jetzt vor Weihnachten immer sehr frequentiert, da bin ich viel tätig. Und planungsmäßig Horizont, nächstes Jahr wird es Richtung England gehen, Schottland.
Ach, super.
Hebriden und Shetland und wenn es geht auch noch Färöer.
Mit deinem Boot?
Mit meinem Boot. Das wird auch ein Projekt. Auf jeden Fall Reisegeschichten für die Yacht. Mhm. Eventuell auch ein Buchprojekt.
Wow. Nico, tolles Leben. Ehrlich. Ich weiß, es gibt viele Aufs und Abs im persönlichen Leben. Von außen sieht sowas immer so toll aus, aber echt nicht schlecht. Schön aufgebaut.
Ja, danke. Ich habe das Gefühl, dass ich so langsam auch daran komme, Früchte zu ernten. Also ich habe wirklich viel investiert, privat auch und Lebenszeit und bin jetzt sehr dankbar, dass es langsam auf so einen Kurs geht, wo ich sage, ja, das bin ich, das ist mein Leben, das kann ich bejahen.
Wie schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das können nicht alle, das weiß ich.
Ja, vielen Dank und auch, dass du so teilnimmst. Ich weiß ja, dass du auch ab und zu struggles, aber auch auf Kurs bist.
Wir machen halt unser Ding, ne? Und es gibt keinen vorgezeichneten Pfad für unsere Lebensführung.
Ja.
Ja, da gibt's keinen Weg und den bahnen wir uns jeden Tag neu. Mal ist das leicht und mal weniger.
Ich frage mich so, ob unsere Berufszunft stirbt ja so langsam aus. Das ist ja Fakt. Ich frage mich so, was ist eigentlich dann so die Alternative? Also man kann ja noch Abenteurer sein, so wie Arvid Fuchs oder so. Aber es wird irgendwie so die Berufe, die das ermöglichen, was wir so erleben, das wird irgendwie enger, habe ich das Gefühl, oder? Wie siehst du das?
Das glaube ich auch. Wird jetzt nicht ganz aussterben, aber das wird schwierig und es wird viel mehr auf Social Media stattfinden. Es wird eine Welt sich sicherlich entwickeln, in der ich mich jetzt schon nicht wohlfühle und die nicht für uns gemacht ist. Aber wir sind halt auch eine aussterbende Generation jetzt mit unseren 50ern, ne?
Ja, genau. Und du sprichst das an mit den Social Media. Das ist auch klar. Also jetzt, wenn man so einen Blogger nimmt, ne, die könnte man sagen, wieso, die machen doch das Gleiche. Aber was ich jetzt auch immer mehr merke, diesen Logarithmus zu bedienen, dieses Hamsterrad, das ist ja noch viel, ich habe das Gefühl, das ist viel extremer als wenn man, wie wir so leben.
Ja, glaube ich auch.
Mhm. Ist die Freiheit oder die Selbstbestimmtheit ganz anders. Also dieses, dass man jetzt guckt, so, wo ist die Zielgruppe, wie kriege ich meine Klicks? Und das jeden Tag, ich muss posten, ich muss was liefern, so jeden Tag 2-3 Mal, das ist nicht mein Leben. Also da ist mir diese Stille und also so ein Fotoband zu machen, hat da eine ganz andere Substanz für mich persönlich, als digital jeden Tag 10 Bilder rauszuhauen.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Geht mir genauso. Aber ist eine andere Generation und wir werden irgendwann nicht mehr erleben, wo das endet. Aber wie alle Alten denken wir, oh Gott, das kann nur im Chaos enden.
Ja, ich gehe segeln, das ist meine Antwort.
Genau, ich gehe paddeln. Das ist klar. Nico, vielen, vielen Dank. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Alles klar, ja, bis zum nächsten Buch, oder? Wie machen wir
das? Ja, genau. Wir machen das, also wenn du deine Shetlands gemacht hast, dann machen wir den nächsten Podcast.
Alles klar. Und zwischendurch treffen wir uns mal auf ein Kaffee-Bier.
Unbedingt, unbedingt. Und wenn du nochmal jemanden brauchst zum Segeln, ich bin dabei.
Ich rufe dich an, übermorgen.
Danke, Nico.
Bis dann, Tim. Tschüss.
Zum Schluss noch die Frage, wie heißt Nico Kraus Boot? Wir haben es mehrfach erwähnt im Podcast und wenn ihr die Antwort wisst, schickt uns eine Mail an podcast@delius-klasing.de innerhalb der nächsten 2 Wochen und vielleicht gewinnt ihr dann das neue Buch von Nico, immerhin für 78 Euro. Bleibt uns treu, macht Leute auf diesen Podcast aufmerksam und lasst uns rausgehen und diesen Planeten schonend entdecken. Bis bald.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.